Du klopfst, kommst mit dem Stock irgendwo dran und weißt eigentlich, was es ist. Also ein Verkehrsschild klingt anders als ein Ampelmast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast. Eine Produktion von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Mein Name ist Florian und vielleicht habt ihr ja nach diesem kurzen Ausschnitt schon eine ungefähre Vorstellung davon, worum es gleich gehen wird. 2,5 Jahre ist es her, dass ich Ulrike Schade in Leipzig getroffen habe. Ulrike, ich darf sie auch Uli nennen, ist Reha-Lehrerin. Sie kennt sich also bestens darin aus, mit blinden oder erblindeten Menschen Techniken für den Alltag, unter anderem auch die Stocktechnik, zu erlernen und zu üben. In Sachen Mobilität und Alltagsaufgaben sind Reha-Lehrerinnen und Lehrer ein ganz wichtiger Ansprechpartner für sehbehinderte und blinde Personen und Uli wird uns eine ganze Menge über ihre Arbeit und wie sie dazu gekommen ist erzählen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war sie noch Vorsitzende des Bundesverbands der Rehabilitationslehrerinnen und Lehrer für Blinde und Sehbehinderte e.V., für den sie viele Jahre im Vorstand und eben auch Vorsitzende war. Ich freue mich sehr, dass diese Folge mit 2,5 Jahren Verzögerung nun aber trotzdem zu einem gut getimten Zeitpunkt, nämlich im Rahmen der Woche des Sehens 2024, erscheinen kann. Und nun geht's direkt rein. Zu Beginn sitze ich mit Uli an ihrem Wohnzimmertisch. Viel Spaß! Wenn jetzt hier eine blinde Person wäre in dieser Wohnung, wie würdest du der blinden Person diese Wohnung jetzt beschreiben? Deine Wohnung?
Meine Wohnung ist eine lichtdurchflutete Wohnung, hat 3 Zimmer plus Küche und Bad, ist nicht immer ganz aufgeräumt, weil mir da einfach die Zeit fehlt. Wie gesagt, mein Arbeitszimmer habe ich auch mit in der Wohnung, das ist gut oder auch weniger gut. Ansonsten liebe ich viele Pflanzen in meiner Wohnung. Das macht für mich immer ein angenehmes Raumklima, aber auch noch ein bisschen zusätzliche Arbeit. Ja, und das Arbeitszimmer in der Wohnung zu haben, hat Vor- und Nachteile. Die Arbeit verfolgt einen immer, aber man ist eben halt auch freier in seiner Einteilung, wann man da die leidlichen Sachen am Schreibtisch macht, die halt mit dazugehören.
Da kommen wir auf jeden Fall auch noch dazu. Ist denn diese Tätigkeit Rehabilitationslehrerin eigentlich für dich eine Lebensaufgabe?
Ich finde es spannend. Also ich hatte im Rahmen meiner Ausbildung hatten wir damals noch ein großes Externpraktikum. Das heißt, wir hatten einen Teil der praktischen Ausbildung. Ich habe meine Ausbildung in Marburg gemacht, an der Blindenstudienanstalt 96, 97. Und einen Teil der Lehrpraxis hatten wir mit Schülern der Blista gemacht. Und einen Teil waren wir außerhalb. Wir waren im Großraum von Trier und haben dort mit Blinden oder später Blindeten gearbeitet, dass man da auch den Vergleich in der praktischen Arbeit hat mit von Geburtsblinden und später Blindeten. Und dort hat sich's ergeben, dass ich nicht bloß mit einer Schulungspartnerin gearbeitet habe, sondern meine war nicht so belastbar, dass sie den ganzen Tag, also für 4 bis 6 Stunden Unterricht, die Konzentration oder das Durchhaltevermögen gehabt hätte. Und von den Ausbildern ist eine auch krank geworden. Und dann hatte sich das angeboten, dass ich mit diesen beiden Frauen arbeite. Der einen halben Tag mit der einen und dann bin ich zur anderen gefahren. Und in einer Woche hatte ich auch Glück, da hatte ich auch noch ein Auto. Und als ich dann in dem Auto saß und zum zweiten Termin fahre, dachte ich, das ist herrlich, der Job. Jeder Mensch ist anders. Du kannst dich in der zur Verfügung stehenden Zeit, also meistens arbeiten wir ja in einer Doppelstunde Unterricht, auf die eine einlassen. Dann hast du zwischendurch eine Pause, kannst alles Revue passieren lassen, dir auch vielleicht schon den einen oder anderen Gedanken machen, was machst du beim nächsten Mal oder was hätte man anders machen müssen. Und bist dann beim nächsten Schulungspartner und der ist wieder ganz anders. Und das fand ich damals spannend und finde es eigentlich jetzt auch noch so.
Was hast du denn vorher gemacht und gearbeitet?
Ich habe vorher als Erzieher gearbeitet hier in Leipzig an einer Blinden- und Sehbehindertenschule, die jetzt Förderzentrum für Blinde, Sehbehinderte, Wladimir Filatow heißt. Dort war ich als Erzieher und Unterrichtshilfe vorher tätig.
Und wie bist du dann zu dieser Ausbildung als Reha-Lehrerin gekommen?
Ach, wir hatten an der Schule mal eine Fortbildung, wo eine Reha-Lehrerin da war. Und der Gedanke, einzeln zu arbeiten, individuell, dann also was ganz, ganz Zugeschnittenes auf einen zu machen, hat mich dann doch sehr gereizt. Weil ich dachte, da kann man mehr rüberbringen, als wenn du als Erzieher immer mit einer Gruppe irgendwie arbeitest. Das hat auf Dauer, fand ich das nicht so ganz befriedigend für mich jetzt. Und dann hat das nach einigem Kämpfen und Unterstützung und Zureden auch geklappt mit der Ausbildung. Ursprünglich wollte ich ja bloß die Ausbildung für lebenspraktische Fähigkeiten machen. Und dann war aber eine gute Kollegin, die mir zugeredet hat, dann auch vielleicht in das zweite Fach mit dazu zu machen. Und es tat sich dann auf, dass in Marburg damals beide Ausbildungen parallel angeboten worden sind. Und dann hatte ich das gemacht. Und ja, man kann auch halt so wirklich davon leben.
Das, genau, das, du weißt es besser als wahrscheinlich viele, viele andere oder jeder andere. Diese Ausbildung als Lehrer, wir haben Rehabilitation. Was heißt das eigentlich? Was steckt da in dem Wort eigentlich drin?
Also der Reha-Lehrer oder Rehabilitationslehrer für blinde Sehbehinderte hat eigentlich drei Unterbereiche. Das eine sind lebenspraktische Fähigkeiten. Das heißt, dass alles, was sich so im häuslichen Alltag abspielt, ohne sehende Kontrolle weitestgehend im Griff zu haben. Das andere heißt Orientierung, Mobilität. Da geht es um die eigenständige Fortbewegung und Teilnahme am Straßenverkehr. Also sprich, dass ich wieder draußen rumlaufen kann, dass ich meine Wege erledigen kann. Und dass ich mich, wenn ich richtig, richtig gut bin, das schafft nicht jeder leider, auch selbstständig Wege mir erarbeiten kann. Und der dritte Bereich, das haben aber die wenigsten von uns, geht in den EDV-Bereich. Das heißt Umgang mit der ganzen Computertechnik. So, und ich habe die Ausbildung für Orientierung, Mobilität und für lebenspraktische Fähigkeiten.
Das heißt, das ist wie, ich sage jetzt mal, sonst Lehrer im Studium, die haben zwei Fächer, die haben jetzt Geschichte und Deutsch oder Mathe und Physik oder sowas, und das kann man eigentlich vergleichen.
Könnte man so sagen, sind zwei unabhängige Bereiche. Es gibt ein paar Schnittstellen, die sind ganz witzig zum Beispiel, aber das hängt wieder mit einem anderen Bereich zusammen, mit der Zuordnung, wo die Reha, ob das eine medizinische oder eine soziale Leistung ist. Da wird ein bisschen unterteilt.
Und wie lange hast du dann die Ausbildung gemacht in Marburg?
Also damals war es 1,5 Jahre. So wie gesagt, die Ausbildung setzt sich aus 3 Teilen im Wesentlichen zusammen. Eins, was wir ganz, ganz wichtig finden, wir haben es damals Selbsterfahrung genannt. Heute redet man vom fachspezifischen Unterricht. Das heißt, dass wir alles das, was wir vermitteln, selber auch unter der Augenbinde erlernen mussten. Jetzt nicht bis zur Perfektion, aber dass man es kann, dass der Perspektivwechsel gelingt, dass man sich in die Lage des Blinden besser reinversetzen kann. Ein anderer, natürlich ein großer Teil ist auch Theorie. Das sind pädagogische, psychologische Bereiche, sind Entwicklungspsychologie und Sozialpsychologie, die eine Rolle spielen. Es sind Reha-wissenschaftliche Sachen, es sind medizinische Sachen dabei. Und jetzt nicht nur aus dem Bereich der Augenheilkunde, da es ja auch Sinnesstörungen gibt, die einfach nicht nur mit dem Auge zusammenhängen, sondern durch Veränderungen im Gehirn, sei es jetzt durch Schlaganfälle, Tumore, Epilepsien und was es sonst noch alles gibt. Oder Punktschrift war bei uns auch noch ein großes Thema als Theoriefach mit dem Abschlussdiktat und die Sache. Und als dritter Bereich war dann schon die Lehrpraxis, dass wir einfach mit blinden Menschen gearbeitet haben im Unterricht zum Teil. Und auch das ist wichtig. Der erste, also die Selbsterfahrung, dass uns der Perspektivwechsel besser gelingt. Und auch der große Praxisanteil in der Ausbildung ist wichtig, weil wenn wir dann fertig sind mit der Ausbildung, sind wir im Prinzip allein. Es sind die wenigsten, die an Einrichtungen kommen, wo mehrere Reha-Lehrer sind, dass man dort im fachlichen Austausch ist. Man muss dann möglichst alleine zurechtkommen.
Schließt sich bei mir sofort die Frage an, wie war dein Punktschriftdiktat?
Ich glaube, es war damals gut. Aber bitte jetzt nicht. Es war ja nicht, Vollschrift kann ich noch, das ist jetzt nicht das Problem. Gut, der eine oder andere Buchstabe muss ich vielleicht ein bisschen überlegen.
Also auch Tasten oder nur sehen?
Sehen. Tasten ja. Nicht, das kriegst du schlecht hin, wenn du noch gucken kannst. Ja. Aber wir mussten auch die Kurzschrift lernen und das Diktat war dann in Kurzschrift. Und ich denke, da habe ich einen Großteil wieder vergessen. Das ist einfach, wenn man es nicht braucht, ist das dann weg.
Nee, du bist ja nur am Rande. Aber du sagtest gerade auch schon, viele sind auf sich allein gestellt. Auch du bist nicht angestellt. Du bist selbstständig, freiberuflich?
Ich freiberuflich, ja. Also wenn man jetzt deutschlandweit so guckt, wir sind ungefähr, ich sag mal, vielleicht 220, 230 Mitglieder im Berufsverband. Das klingt nicht viel und dann, es gibt so eine Dunkelziffer, wo wir sagen, na gut, vielleicht kommen wir auf 250, knapp 300, die deutschlandweit unterwegs sind, weil es gibt manchmal Kollegen an Schulen, die sich einer Schule eben gut aufgeräumt finden und dann den Berufsverband nicht wirklich brauchen als unterstützenden Rückhalt in der Richtung. Und von diesen 220, sage ich mal, sind bestimmt 2/3 freiberuflich tätig. Und das ist einfach für viele eine gute Lösung.
Du hast ein Zertifikat dann dafür bekommen oder ihr bekommt dann ein Zertifikat dafür?
Wir haben zum Beispiel, wie soll ich sagen, momentan gibt es paar unterschiedliche Berufsbezeichnungen. Also Reha-Lehrer hatten wir vorhin gesagt. Es gab auch noch den Begriff Trainer, der war eine Weile unterwegs. Mittlerweile nennen wir uns oder die in der Ausbildung auf dem Zeugnis steht Fachkraft in der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation oder Reha-Fachkraft für blinde Sehbehinderte. In dieser Art ist es jetzt deklariert. Und mit diesem Zeugnis kann man sich für die Krankenkasse präqualifizieren lassen. Mhm. Schwieriges Wort. Früher hat man einfach Kassenzulassung gesagt. Jetzt heißt es zwar anders und kostet auch Geld. Und dort muss man einige Kriterien auch noch erfüllen. Und dann hat man sozusagen die Kassenzulassung oder die Präqualifizierung und ist berechtigt, für die gesetzlichen Krankenkassen zu arbeiten.
Und das ist dann wieder wichtig?
Das ist dann wichtig, weil, wie gesagt, die Blinden, die uns dann finden, weil wir sind ja im Prinzip auf alle Fälle bei den Blindenverbänden bekannt. Ein Teil der Augenärzte kennt uns auch. Und die Blinden untereinander reden ja dann auch. Also das, was so das Buschfunkprinzip ist, die melden sich dann bei uns. Und dann wäre zum Beispiel der Werdegang, die haben das Rezept, wo die Schulung und Orientierung Mobilität verordnet ist. Dann macht man den Hausbesuch bei den Betreffenden. Stellt den Bedarf fest und dann wird es beantragt.
Genau, nee, ich verstehe das Rezept ganz kurz. Das Rezept, das heißt vom Arzt?
Vom Augenarzt verordnet. Weil der Augenarzt kann, ist ja nur der feststellen kann, dass jemand schlecht gucken kann oder gar nicht gucken kann.
Ja.
Deshalb brauchen wir das Rezept vom Augenarzt. Ja. Dann haben wir die Möglichkeit eines Hausbesuches bei den betreffenden Leuten zu machen, wo man sich erstmal kennenlernt, weil es ist ja auch eine intensive Phase der Arbeit miteinander, auch wenn es jetzt bloß 20 oder 40 Stunden sind oder etwas mehr, je nachdem wie der Bedarf ist. Es ist eine intensive Zeit und das sollte dann schon miteinander funktionieren. Nach dem Hausbesuch, im Regelfall ist es ein Hausbesuch, wo man sich kennenlernt, wo man den Bedarf erhebt, wo man auch etliche Fragen hat, die man braucht, um den Schulungsplan auszufüllen. Und danach gibt es einen Schulungsplan, einen Kostenvoranschlag und das Rezept und das geht zur Krankenkasse. Ich schicke es selber zur Krankenkasse. Es gibt auch Kollegen, die geben das den Betreffenden und die müssen es zur Krankenkasse schicken, weil eigentlich ist der Blinde der Antragsteller und nicht wir. Hm. Und wenn die Krankenkasse das okay gegeben hat, das bewilligt hat in dem Umfang, wie es beantragt ist, dann können wir Termine finden und loslegen. Und wenn wir fertig sind, kann man es abrechnen und dann kann ich auch davon meine Steuern bezahlen, meine Miete bezahlen.
So wie jeder.
Und so wie alle Menschen auch, ja.
Genau, genau. Nee, das, okay, aber erst wenn ihr fertig seid dann mit den Schulungen. Und da ist vorher ein entsprechender Betrag beantragt und das rechnet sich dann in Stunden, die verfügbar sind.
Ja,
Was ist denn bei diesem ersten Treffen oder so, worauf achtest du da so, wenn du mit jemandem dich das erste Mal triffst und darüber unterhältst?
Also ich brauche die medizinischen Unterlagen vom Augenarzt oder Daten davon. Die haben die Leute meistens da, denn viele haben ja auch eine längere Krankheitsgeschichte mit den Augen, wo man dann sieht, wie sich was entwickelt hat. Mir ist auch wichtig, wie sich die ganz oder generell ist es wichtig, wie sich das schlechte oder das verbliebene Sehvermögen, was damit noch möglich ist, ob die Leute noch Farben sehen können, ob sie Kontraste wahrnehmen können, in welchem Abstand Hindernisse wahrgenommen werden, ob sie blendempfindlich sind und solche Sachen, weil mit den Sachen, mit denen und an diesen Sachen arbeiten wir ja dann die ganze Zeit. Wichtig sind auch noch, wie belastbar sind die Leute, dass man, wie gesagt, wir sind von den Krankenkassen angehalten, immer eine Doppelstunde Unterricht durchzuführen, sprich das sind 90 Minuten am Stück, das ist für einen älteren Menschen manchmal schon viel. Da muss man gucken. Es ist erstaunlich, dass das die meisten können. Deshalb ist es auch wichtig, ob irgendwelche Begleiterkrankungen noch da sind, die einfach jetzt, was jetzt was ein bisschen Stützapparat betrifft oder welche, die mit der Lunge Probleme haben oder Asthma, da geht das natürlich nicht so weit. Für die Stockauswahl ist es auch wichtig, ob sie mit den Händen noch greifen können. Also bei Rheumatikern ist das dann auch manchmal schwierig, wo man gucken muss, das spielt dann eine Rolle, welches Gewicht hat der Stock, wie muss der Griff beschaffen sein. So dass wir dann in der Schulung gemeinsam auswählen, welches ist jetzt dein Hilfsmittel, dein Langstock, mit dem du am besten zurechtkommst.
Auch so persönlich wirst du natürlich dann schon schauen, wie passt die Chemie? Oder
das merkt man dann schon in dem Gespräch in der Richtung.
Und gibt es da auch den Fall, dass du sagen würdest, nee, da merke ich, das geht für mich dann nicht?
Im Vorfeld ist es noch nicht passiert, im Laufe der Schulung ist es manchmal passiert. Also 2-3 Mal war es, wo es dann einfach nicht gut gewesen wäre, wenn man weitergemacht hätte. Man kann das dann beenden und es bringt dann nichts, weil man reibt man sich bloß aneinander auf, wenn verschiedene Vorstellungen sind. Wir haben eine bestimmte Stundenzahl und in der bestimmten Stundenzahl Muss jetzt nicht bis zum letzten Punkt alles rübergebracht werden, aber so weit, dass die Leute ein gewisses Maß an Selbstständigkeit erreichen. Und es ist schwierig, dort noch die Stundenzahl jetzt zu erhöhen. Oder hat sich im Laufe der Zeit stark verändert, dass das nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, dort Nachschlag zu beantragen. Das muss schon alles stichhaltig begründet sein. Ja, also die Kassen knausern immer mehr, mal so gesprochen. Das, ein bisschen Druck macht das natürlich auch auf beiden Seiten. Und das ist dann, dass im Laufe der Zeit das Verhältnis ein bisschen schwierig wird. Und dann ist es sinnvoll, die Sache einfach abzubrechen und die Namen anderer Kollegen weiterzugeben, zu sagen, wenn sie weitermachen wollen, dass sie dann bei den Kollegen möglicherweise. In der Schulklasse kann man sich nochmal abducken, wenn man Lehrer nicht so ganz leiden kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Und ich habe auch nicht jeden Lehrer gerne gemocht. Ja, also ja. Insofern, das versteht man schon. Aber ich stelle mir das auch tatsächlich ein spannendes Spannungsfeld vor, zwischen zum einen den Bedürfnissen der jeweiligen Person, mit der du dann arbeitest, dir auch, wo du ja auch einen Anspruch hast, dass dann was hängen bleibt, dass da was ist, und auch der zeitlichen Komponente, dass man eben so begrenzt ist.
Na, das ist schon manchmal. Was soll ich denn sagen? Am besten sind immer die Leute, die irgendwie alleine sind und möglichst viel erreichen wollen. Weil die lassen sich auch viel drauf ein, Sachen auszuprobieren, um zu testen, funktioniert das jetzt, was die erzählt? Oder haut's nicht hin? Leute, die jetzt sehr gut oder überbehütet sind und ich will nicht sagen, jetzt in Watte gepackt sind oder irgendwas, aber da wird's immer schwieriger, sich Sachen zuzutrauen und dann auszuprobieren. Weil Sachen in der Schulung können wir auch plus Sachen so weit, dass die komplett automatisiert sind die Sachen eben noch nicht, wenn wir das machen.
Da reicht die
Zeit nicht. Das hatten wir früher mal, wo man dann das eben 3, 4, 5 Mal wiederholen konnte, um zu sehen, ob es automatisiert ist oder sowas. Hier guckt man, hier vermittelt man, guckt dann, ob's funktioniert und ist dann beinahe schon wieder beim nächsten Schritt.
Und da dann auch immer ermutigen, auch den Leuten was zutrauen, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Und das kommt dann auch aus der Erfahrung wahrscheinlich, oder?
Das kommt dann auch aus der Erfahrung an. Das Witzigste war mal, als ich eine hatte, wenn sie das jetzt hört, weiß sie, wer gemeint ist. Da hatten wir auch so einfach wo große Angst war, draußen rumzulaufen. Und dann war auch noch eine stark befahrene Straße, die ja auch eine große Geräuschkulisse ist. Hat aber wieder aus Mobilehrer-Sicht ja wieder einen Vorteil. Ich habe immer eine Information, dass ich mit der Straße mitlaufe, wenn dort viele Autos fahren. Viel schlimmer ist es ja, wenn es auf immer ruhig ist und ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Und irgendwie eine Straßenquerung da war und auf dem Weg war dann beim Bäcker in der Richtung und wir hatten das dann bloß mal so probiert, um einfach eine Motivation zu setzen. Man kann auch selber Wege erledigen. Das ist so. Und dann irgendwann beim nächsten Mal sagte sie, ich muss mich entschuldigen, ich war jetzt alleine beim Bäcker, weil meine Kinder waren zu faul. Und dann habe ich gesagt, tschakka, da hat's ja relativ rasch ist es gekippt in die Sache, ich kann wieder alleine. Und das sind manchmal so die Zwänge, die innerfamiliär auch sind, wo dann eben auch mehr Selbstständigkeit losgeht.
Ja, und nimmst du da Einfluss drauf? Also auch mit der Familie dann mal ins Gespräch zu gehen und dann
also
zu sagen?
Also Familie spielt eine Rolle mit, aber es ist nicht immer so, dass man alle immer erreicht. Es wollen, dass sie alle selbstständig sind, aber es haben auch viele ja immer große Sorgen, dass was passieren könnte. Und da
ja,
ist...
Kann ich mir vorstellen, ja. Du hattest gesagt, du hast als Erzieherin in der Sehbehindertenschule, heutige Sehbehindertenschule, angefangen. War das eigentlich Zufall, dass du da mit dem Thema Menschen mit Sehbehinderung in Kontakt gekommen bist? Überhaupt? Weil daraus hat sich ja dann alles so ein bisschen aufgebaut.
Ja, im Prinzip war es Zufall. Das war ja um die Wende rum, wo ich dann die Schule gewechselt hatte. Vorher habe ich beim Leistungssport gearbeitet als Erzieher. Die waren zufällig im Haus und haben noch jemanden gesucht und das eine ging bergab. Und dort, ja, es war natürlich erstmal ein Wechsel, auch damals erst von Jugendlichen auf einmal zu Kindern, Grundschulkindern, 3., 4. Klasse, war schon eine Umstellung.
Und was war so die erste Erfahrung für dich, wo du dann, kannst du dich daran erinnern?
Das erste bei den sehbehinderten Kindern war, meine Güte, jetzt muss ich laufen, die Schuhe putzen, die stehen dir immer auf den Füßen. Also weil die ja dicht dran kamen und dir Sachen gezeigt haben, die hielten dir das immer vor die Augen, die standen mir gefühltermaßen ständig auf den Füßen. Ja, also dieser Abstand war da anders, als man es gewohnt war. Ja.
Lustig. Ja, wir sind eigentlich, du hast schon ziemlich viel erzählt zu diesem Berufsfeld Reha-Lehrer, wo du ja heute dann auch bekannt bist. Ich habe mit vielen schon gesprochen und viele, viele kennen dich hier in Leipzig und haben mit dir auch schon zusammengearbeitet.
Wir sind ja hier auch bloß zu viert, da ist, ja.
Also da kennt man sich. Und lass uns doch nochmal über die Teilgebiete sprechen. Wir hatten jetzt LPF, also lebenspraktische Fähigkeiten und Mobilität. Das sind das. Was wären denn zum Beispiel klassische Tätigkeiten, die immer wieder bei dir vorkommen in den Schulungen, die vielleicht auch immer wieder gewünscht sind? Bei LPF jetzt. Fangen wir damit vielleicht
mal LPF. An. Bei LPF, okay. Ja, LPF ist ein Bereich, der ist jetzt weniger dran. Das hängt aber einfach damit zusammen, weil Orientierung, Mobilität ist eindeutig geklärt. Der Langstock ist ein Hilfsmittel, der ist eingetragen im Katalog der gesetzlichen Krankenkassen und jedem steht die Einweisung in den Gebrauch des Hilfsmittels zu. Deshalb ist es dort ziemlich klar, dass die Schulung in Orientierung, Mobilität erfolgt. Bei LPF ist es ein bisschen schwieriger. LPF sind viele, die das wichtig finden, aber LPF wird in Deutschland gesehen als soziale Rehabilitation. Das heißt, es gibt auch einen Bereich, wo man jahrelang dran, der damalige vom Berufsverband und auch der DBSV, wo man geguckt hat, dass es da eine Lösung gibt, dass das auch im Bereich der medizinischen Reha nach dem komischen Paragraph 43 vom SGB V, wo es im Ermessen der Sachbearbeiter liegt, da gucken kann. Dort hat man auch bei LPF geguckt, was ist jetzt medizinische Reha und was ist soziale Reha. Also Essen mit Besteck wäre medizinische Reha, weil es zu unseren Grundlagen gehört. Wenn du mit Stäbchen essen willst, vielleicht nicht. Aber ich weiß nicht, was machst du, wenn du jetzt mit dem Vietnamesen arbeitest?
Ja, und Kochen? Ist es Kochen jetzt noch?
Essenszubereitung ist ein Grundbedürfnis. Man hat dann mal unterteilt, dass zum Beispiel die Nahrungsaufnahme, also das Essen mit Besteck hier in unserem Breitengraden, dass die Zubereitung von Nahrung, Das ist es auch natürlich ein bisschen kleider. Die Leute sollen ja ordentlich draußen rumlaufen. Also die Kleiderpflege, wo es von Sachen zusammenlegen, Wäsche waschen, Knöpfe nähen, diese ganze Palette dazugehört. Wir haben, dass man an Geld kommt, ist soziale Reha, dass man.
Moment, wir waren bei medizinischer.
Also solche Sachen. Punktschrift gehört nicht mehr dazu, das ist dann schon wieder sozial und so hat man das alles so ein bisschen auseinandergedröselt.
Schwierig auseinanderzuhalten. Warum besprechen wir das? Weil medizinisch immer bedeutet, dass es.
Das könnte die Krankenkasse Kostenträger sein.
Okay.
Bestimmten Maß. So, leider ist es, es gab dann, wie gesagt, ein Empfehlungsschreiben von 2006, was es immer noch nicht richtig greift oder nicht so richtig losgegangen ist, wie man sich das gedacht hat, was die medizinische Reha betrifft. Da war angedacht, dass ein hochgradig Sehbehinderter, also wir sprechen von Leuten, die ein Restsehvermögen bisschen um die 5% haben oder maximal 5% haben, dann, dass die 10 Stunden LPF kriegen sollen, dass ein Blinder, der maximal 2% Restsehvermögen hat, 20 Stunden kriegen soll und ein Blinder mit zusätzlichen Beeinträchtigungen 30 Stunden kriegt. Also jeder klatscht dann in die Hände und freut sich, dass dort wenigstens ein leichter Zucker ist. Man könnte dort sagen, da ist noch eine zusätzliche Beeinträchtigung da. Der Tastsinn ist nicht mehr ganz so toll. Aber es funktioniert nicht so. Die Kassen sind zum Beispiel eine große Krankenkasse ist raus. Sie sagen, es ist wichtig, aber wir sind nicht zuständig. Und bei anderen Krankenkassen, die schieben das dann gerne in den Bereich der Ergotherapie. Und das entspricht nicht den Kostensätzen, die wir veranschlagen. Weil wir arbeiten ja immer nur im Einzelunterricht. Ein Ergotherapeut kann ein bisschen anders kalkulieren, weil der ja auch mit Gruppen oder mit mehreren gleichzeitig arbeiten kann. Jetzt nicht ständig, aber die haben eine andere Kalkulation noch als wir.
Ich stelle es mir auch praktisch total schwer vor. Wie trennt man das dann? Also du sagst irgendwie, wenn du mit jemandem dann einzeln arbeitest in der Wohnung oder sowas. Ja. Also zum einen sind jetzt sowas wie Kochen ist mit abgedeckt durch die medizinische
Wenn es denn übernommen wird. Es geht ja erstmal, wenn es bewilligt ist, ist es gut. Dann kann ich alles, was ich denke, was mit Kochen zu tun hat, dort reinpacken. Ich hatte noch keinen Fall, wo es die Krankenkasse komplett übernommen hat. Die Krankenkassen geben das dann meistens weiter an die zuständigen Sozialämter. Hier in Sachsen wäre es ja entweder hier in Leipzig die Stadt Leipzig oder die Landratsämter, was wo auch immer ist, beziehungsweise der überörtliche Träger der KSV und die bearbeiten das dann weiter. Und dort wird es dann ganz schwierig, weil die auch zu wenig wissen von diesen Bereichen, die da sind.
Ja.
Es gibt keine, wie gesagt, der Aufwand ist einfach zu groß, dass es dort irgendwie großartig Rahmenverträge gibt. Also bei vier Leuten für ganz, also ich bin hier in Leipzig, was LPF betrifft, bin ich die Einzige hier in Leipzig.
Okay.
Der nächste, in Chemnitz haben wir noch einen Kollegen und in Dresden eine Kollegin. Und dann sind noch am SFZ in Chemnitz, glaube ich, weiß gar nicht, ob es zwei oder drei sind, die auch die Qualifikation für LPF mit dabei haben. So, und in dem, dort lohnt es sich, keine Rahmenverträge zu haben. Anhalt hat überhaupt keinen ausgebildeten LPF-Lehrer.
Okay,
also ist es immer schwierig, dass einfach die Ämter zum Teil zu wenig wissen, wenn das die Sachen dort liegen. Wir haben, dann ist auch bei dem LPF ist auch noch abhängig, das macht, also was es ganz verrückt macht, ist, dass es auch abhängig ist, wie alt die Leute sind. Also bei Kindern ist es noch relativ einfach, da geht's über die Eingliederungshilfe. Früher hat man gesagt, zur angemessenen Schulbildung. So, und hier in Leipzig arbeiten wir sehr gut mit dem Sozialamt da zusammen. Das ist einfach das hat sich entwickelt und wir haben auch unsere Arbeit da wunderbar transparent gemacht und die hatten ein offenes Ohr dafür. Und dann ist das, ja, sind wir für die dort auch was, wenn in dem Bereich Fragen sind, die Fachleute. Das ist einfach richtig gut so. Der überörtliche Träger sieht das noch ein bisschen anders. Der ist dann noch mehr auf dem Spartrip. Und es gibt auch Landratsämter, die das einfach ganz anders sehen. Und dann kann das durchaus sein, dass so ein Antrag, bis der bewilligt ist, ein Dreiviertel bis ein Jahr dauert. Also auf der Zunge zergehen lassen, sage ich das. Für mich ist das unterlassene Hilfeleistung. Wenn der Antrag jetzt steht, die Leute brauchen das jetzt.
Ja.
Und gerade wenn Leute frisch erblindet sind, die überhaupt nicht wissen, was wie weitergeht und die das Gefühl haben, sie können überhaupt nichts mehr. Und die hängen dann ein Jahr in der Luft. Das finde ich ganz furchtbar.
Ja, und wie gesagt, es geht immer um diesen Bereich lebenspraktische Fähigkeiten. Also ich meine, ich versetze mich jetzt in deine Lage. Also wenn du so jemanden kennenlernst oder so, dann macht man doch, aber trotzdem hilft man doch da schon, oder? Einfach auch ohne Bezahlung, oder wie machst du das dann? Also einfach ne? Also auch wenn der Antrag jetzt ein Dreivierteljahr dauert und ich habe jetzt irgendwie Kontakt zu dieser Person oder sowas, also
Also bei lebenspraktischen Fähigkeiten ist es noch nicht so, weil das Risiko ist einfach zu groß. Wer bleibt denn dann auf den Kosten sitzen? Die kannst du keiner Privatperson zumuten. So, ich sag mal, es gibt auch in dem Bereich Orientierung, Mobilität manchmal, wo die Kasse sagt, das ist jetzt soziale Teilhabe, weil die Leute angeblich umgezogen sind, wenn zum Beispiel Leute zum Studieren hier sind. Dann mache ich 3-4 Termine, wo ich sage, maximal 10 Stunden, dass die erstmal vom Internat oder von dem neuen Wohnort zur Fakultät kommen. Und dann gucken wir erstmal, dass es ist, weil, wie gesagt, das Problem ist, ein bisschen Druck muss auch sein, dass die Leute selber drum kämpfen. Ich kann das nicht machen.
Verstehe ich, ja.
Also ich kann nicht, ich bin ja für die Ämter, bin ich ja, die bloß Geld verdienen will. Ich meine, wollen wir alle irgendwie, arbeitet müssen jeder wir. Für Geld, müssen wir ja auch irgendwie, es fällt ja nicht vom Himmel. Aber der Leistungsberechtigte ist immer so die blinde Person. Und der Druck muss eigentlich von der blinden Person ausgehen. Auch auf die Ämter dann.
Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke
und Florian von Hör mal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst.
Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an.
Ja, und ganz genau gesagt, organisieren wir Veranstaltungen für und mit blinden oder sehbehinderten Menschen. Sportveranstaltungen, Theater, Musicals, Shows und vieles mehr.
Unser Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen auf öffentlichen Großveranstaltungen sichtbar zu machen und eine inklusivere Veranstaltungslandschaft aufzubauen. Wir beschreiben Veranstaltungen für blinde und sehbehinderte Gäste und unterstützen auch beim Thema Begleitpersonen und vieles mehr.
Und da kommst du ins Spiel. Wenn du nämlich selbst eine Veranstaltung planst oder als Besucherin oder Besucher über Veranstaltungen informiert werden möchtest, die wir beschreiben, dann empfehlen wir dir unseren Newsletter. Den kannst du auf unserer Website www.hörmal-audio.org/kontakt abonnieren.
Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen@hörmal-oe-audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Also das ist sehr komplex, nur dass ich das jetzt nochmal für mich auch richtig verstehe. Wir sind jetzt voll eingestiegen in diesen Tätigkeitsbereich und haben jetzt eine ganze Weile gesprochen über diese Finanzierungsgeschichte. Also LPF scheint dann doch das sehr viel Speziellere zu sein.
Spezieller ist eigentlich auch vielfältiger und eigentlich auch für mich der spannendere Bereich.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Es ist spannender, es ist vielfältiger. Ja. Es geht in der Arbeit mit den Betroffenen auch noch mehr ans Eingemachte. Hm. Also das ist ja wirklich ein ganz, ganz intimer Rahmen dann, wo so Sachen sind. Und es geht ja, gerade wenn ich so dran denke, wenn mit Kindern, die wir arbeiten, wir machen immer zum Beispiel in den Herbstferien einen Kurs mit Kindern für hier in Leipzig von der Schule. Und da sind das ja, in 20 Stunden kannst du nicht viel schaffen. Aber das geht ja dann auch um Sachen von Körperpflege, Dosieren von Pflegeprodukten, Dosieren, wie viel Toilettenpapier brauche ich für eine Wischung, wann kann ich sicher sein, dass ich dort erfolgreich war, um es mal jetzt so zu sagen. Das sind alles Sachen, wo Mütterherzen dann höher schlagen, dass das endlich irgendwie gelöst ist, das Problem. So, und dann hast du eben die Sache Körper-LPF, die Körperpflege, alles, was das ist, was bis hin zur dekorativen Kosmetik ja auch geht, so haben wir es Schminken gelernt oder genannt. Dann haben wir die Essens, die Nahrungsaufnahme, die Essenszubereitung.
Und um das nochmal, genau, um das nochmal zu verdeutlichen, also da geht es wirklich dann auch um so Dinge, wie schneide ich jetzt
Brötchen eine Schnitte auf. Schmieren, ohne dass das alles auf dem Brettchen oder auf dem Teller ist. Oder wann ist vielleicht, in welchem Kontext ist jetzt welches, zum Beispiel, ich finde jetzt, dass Brötchen immer besser geht auf dem Teller, weil rund passt zu rund und die Schnitte ist besser auf dem Brettchen aufgehoben, da ist nicht der Tellerrand im Weg. Brötchen ist ja auch, wenn ich es aufgeschnitten habe, richtig etwas höher. Da ist der Tellerrand auch nicht im Weg.
Sind das dann auch manchmal so Erfahrungswerte, die du jetzt dann einfach mit einbringen kannst? Also wo du das weiterentwickelt hast im Vergleich zu dem, was vielleicht in der Ausbildung drin war?
Es ist beim Brötchen jetzt weniger, aber mir so eine Sache fällt mir auf, wo es ums Einfädeln ging. Weil wenn man jetzt einen Knopf annähen will gut, man kann beim Nachbarn klingeln und sagen, hier, mein Hemdknopf ist ab und so. Man kann aber auch das selber probieren in der Richtung. Und dann hatten wir das Einfädeln auf eine bestimmte Technik gemacht. Gab es auch Unterschiede, was man dann jetzt als Steckkissen nimmt, dass die Nadel nicht umfällt und dass ich immer, ich gehe immer davon aus, dass ich möglichst sitzend arbeite, wenn ich so friemliche Sachen mache. Dass ich die und beide Hände frei habe, dass ich mit beiden Händen arbeiten kann, ohne dass ich jetzt was festhalten muss in der Richtung. Und wir hatten dann zum Beispiel dann die Nadel in was reingesteckt und dann den Einfädler da durch und mit einer Stecknadel den Faden wieder durch den Einfädler. Und als ich das dann mal im Raum Zwickau, und das sind ja viele gerade, die so aus dem Textilbereich sind, wo eine Frau beinahe zu Tränen gerührt war, dass sie jetzt wieder einfädeln kann. Sie hat ihr ganzes Leben genäht und dachte, es geht nicht mehr, jetzt will sie wieder, wie es geht, weil sie einfädeln kann. Das war ihr Problem. Die sagte dann so trocken, kann ich das auch mit einer Häkelnadel machen? Also dieses Durchgeben, wo ich sage, ja, die hat begriffen, worum es geht. Und so sind das manchmal Sachen, wo man auch voneinander lernt in der Richtung. Oder LPF ist meistens so die Herangehensweise, dass die Leute sagen, ich habe ein Problem da und damit. Dann sage ich, na, zeig mir mal, wie du es machst. Oder zeigen sie mal, wie sie es machen. So, und dann guckt man, wo ist das Problem? Wo kann man jetzt was drehen, dass es besser geht? Brauche ich jetzt ein anderes Utensil oder andere Handhabung oder wie, dass man das... Und dann geht es eben dran, dass man das probiert. Probieren Sie es mal so. Oder hier könnte das helfen, vielleicht das, bis man das rausgefunden hat, gemeinsam, was am besten geht. Wobei es ein zielgerichtetes Ausprobieren ist für die Leute. So, und manchmal ist man dann aber eben, dass man in seiner Sache, die Technik ging so und die Strategie ist so. Das ist schon manchmal, wo man dann auch immer mal auch bisschen wieder wach werden muss und sagen, nee, müssen wir mal was anderes ausprobieren.
Deswegen ja ganz am Rande gibt es ja auch für die Reha-Lehrer Fortbildungsveranstaltungen.
Also eine große Fortbildung haben wir immer einmal im Jahr vom Berufsverband aus. Und dann gibt es noch im Laufe des Jahres verteilt durch andere Anbieter. Wir haben zum Beispiel beim Berufsverband dann auch eins, sozusagen, wir haben noch nicht so einen Namen, aber so von Kollegen für Kollegen, die dann auch so Sachen, die sie selber entwickelt haben manchmal. Oder du hast manchmal, es gibt auch Kollegen, die ja ein spezielles Klientel haben. Gerade wenn welche sind, die mit Taubblinden arbeiten, ist es nochmal anders. Dort brauchst du nochmal andere Sachen, weil ja übers Gehör weniger geht oder gar nichts mehr geht in der Richtung. Oder wir hatten einmal, eine Kollegin Sachen zusammengetragen für Einhänder. Kann ja jetzt sein, dass durchaus mal jemand ist, der jetzt nach einem Schlaganfall eine gelähmte Seite hat und bloß mit einer Hand arbeiten kann. Gerade bei LPF ist das ja viel, was es für Hilfsmittel gibt, wo es einige Sachen gibt, die ja aus dem Sanitätshaus verfügbar sind und andere, die Kollegen auch selber entwickelt haben. Und das ist auch immer so eine schöne Anregung.
Ja klar, das ist ja, geht's auch um Kreativität irgendwie auf eine Art und Weise, ja. Und im Endeffekt immer das Ziel ist eigentlich das Entscheidende, ja. Also man geht eigentlich eher vom Ergebnis aus. Es muss irgendwie sich praktisch in die Lebenswelt einfügen lassen. Es muss praktisch sinnvoll sein und der Weg dahin kann eben auch sehr unterschiedlich sein.
Ja, auf alle Fälle, ja. Der ist, auch wenn man das Gleiche macht, wenn man faktisch jetzt auf seinen Papieren stehen hat, wir haben Eingießen geübt. Das ist nicht immer das Gleiche.
Eingießen, vielleicht, dass man das mal nochmal bildlich haben. Ein klassischer Trick beim Eingießen, wie Blinde jetzt zum Beispiel was eingießen, damit es nicht überkippt, damit sie wissen dann, wann ist das Glas voll, sag ich mal.
Das ist das Typische mit dem Finger reinhängen. Also ein Finger mit Baden, sag ich mal, aus Spaß. Und dann ist es aber eben auch abhängig, woraus gieße ich ein. Habe ich jetzt eine riesengroße Kanne, brauche ich natürlich, muss ich meine Tasse oder mein Glas dorthin stellen, dass ich genug Bewegungsfreiheit mit der Kanne habe und dann nicht doch aus großer Höhe dort reinkippen muss. Dann mit einer großen Kanne auf den Tisch geht schlecht. Muss ich dann irgendwie neben den Tisch ran.
Das sind so Dinge, die mir jetzt, wo ich natürlich voll sehen kann und auch schon immer voll sehen konnte und das auch irgendwie durch Hinschauen natürlich auch erlernen konnte, ziemlich selbstverständliche Sachen, aber genau um diese Sachen geht es dann eben, die man vielleicht manchmal auch gar nicht durch Sehen als Kind auch erlernen konnte, oder? Also Jacke anziehen oder solche Sachen.
Na, das sind wirklich große Unterschiede, die man da hat, vom Geburtsblinden zum Späterblindeten. Ja. Also der Späterblindete, sage ich mal, jetzt, das ist mit nur, hat überhaupt nichts mit Wertung zu tun oder sowas. Aber für den ist ja das Riesenproblem, auf das Sehen jetzt verzichten zu müssen. Weil hat erstmal mit dem Verlust zu tun, was jetzt alles nicht mehr, was er sehend nicht mehr genießen kann. Und wenn es auch die Abfolge von Handlungen ist, beziehungsweise Filme gucken und was alles so ist in der Richtung oder Enkel nicht mehr sehen können in der Richtung. Während für Geburtsblinde es ja erstmal schwierig ist, eine Vorstellung von den Dingen zu entwickeln. Eine Vorstellung auch von so abstrakten Begriffen wie nah, weit, weg, nah an mir dran, weg, weiter weg von mir. Solche Sachen sind alles erstmal, das erstmal in Beziehung zum eigenen Körper zu kriegen, ist schwierig. Und dann auch was ja im Prinzip Kleinkinder lernen, die mit der Klapper. Die sehen ja, dass sie mit die Klapper in der Hand haben und die Hand die Klapper bewegen und ich rassel damit. Also dieses Ursache-Wirkungsprinzip muss ich auch bei Geburtsblinden ja erstmal anbahnen, mit allem tun, was ich mache. Dort in die Richtung dann zu kommen, dass mit dem, was ich tue, immer was bewirke. Und wenn ja, was? Also gerade bei LPF, wie rum gieße ich zu, ja, wie ist gerade, wenn wir beim Eingießen sind, genau. Wie ist die Neigung?
Ja.
So, und das ist, Eingießen ist eine schöne Sache, wenn ich Sommer habe und dann kann ich mit Kindern gießen. Und es ist warm und ich kann das im Freien machen. Wehe, ich habe aber jemanden, der hat ein Problem mit Nässe. Dann denkst du machst was Schönes, dass du dich draußen unter den Sonnenschirm setzt und eingießt. Und das läuft über und läuft vom Tisch runter und er sitzt mit Badehose da und das läuft aufs Bein, das Wasser. Und auf einmal ist das Theater groß, weil es jemand ist, der das überhaupt nicht ab kann, wenn er nass wird. Ja, auch so kann man manchmal daneben liegen.
Und Eingießen haben wir gesagt, wir haben über Knopf gesprochen. Was gehört noch dazu, wenn du mal so zu 3, 4, 5 Sachen einfach mal...
Also wie gesagt, wir haben die Essensfertigkeiten, die Nahrungszubereitung, dann haben wir
also
die
Kochen,
die Körper,
alles, ne?
Alles mit Kochen
und dann verschiedene. Ganz bildlich, also das heißt, wie stelle ich zum Beispiel einen Topf genau auf die Herdplatte?
Dass er auf der richtig auf der Herdplatte steht, wie dosiere ich die Hitze, wie ist es mit Wasser, wie ist es mit Bratfett, welches Bratfett gibt es, wie funktioniert das bei welchem? Wie kann ich feststellen, oder eine Garprobe, wann ist es heiß genug? Welche Sicherheitsmaßnahmen muss ich anwenden, damit ich nicht mal auf die heiße...
Was gibt's da für einen Trick mit dem Fleisch durch jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke?
Das ist schwierig. Also ich weiß, dass man manchmal, wer jetzt ein bisschen schmerzfrei ist, der kann auch aufs Fleisch drücken. Aber ich muss ehrlich sagen, ich selber esse ein Steak im Steakhouse, weil ich das auch nicht kann. Also ich kriege das nicht so, dass ich es mir schmecken würde. So, und in Steakbraten war jetzt auch noch nie LPF das Thema. Dann hast du eher so Fleisch anbraten und dann durchgaren, wie wenn du in Braten oder ein Gulasch machst in dieser Richtung. Das sind so Sachen. Aber ansonsten vieles nach Zeit, was man dann ausprobieren muss, was dann aber auch abhängig ist von dem jeweiligen Herd und dem passenden Topf oder Pfanne.
Ja, klar.
So, wo wir mal von der Ausbildung her war es so, ein geklopftes, fingerdickes Schnitzel von jeder Seite 5 Minuten. Also paniert, sehr geklopft. Fingerdick ungefähr, paniert, selber paniert, von beiden Seiten 5 Minuten braten ist durch. Man muss dann der Sache vertrauen. So ein Richtwert oder wo man auch gucken muss, dann vergleichen muss, wo man vielleicht dann auch nochmal ein Sehen braucht, ob es wirklich stimmt.
Ja.
Denn nichts ist ja ekliger, als wenn man Fleisch will, dass es durch ist und dann ist es nicht durch.
Was gibt's noch? Also mir würde jetzt einfallen, sowas wie Anziehsachen oder sowas.
Ja, das ist der Bereich Kleiderpflege. Das heißt ja erstmal Jacke auf dem Haken hängen, Jacke auf dem Stuhl hängen, Jacke auf dem Bügel hängen, Jacke auf und zu machen, Knöpfe,
ja.
Schleifen, Reißverschlüsse, Sachen zusammenlegen, stapeln.
Unglaublich viel.
Es ne, ist, wenn man dann mal dran geht, ist es unwahrscheinlich viel. Und dann ja auch die Sachen sortieren, wenn ich sie waschen will. Wie wasche ich, wie bediene ich die Waschmaschine? Bis hin zum Bügeln, da bin ich immer froh, wenn der Kelch an mir vorbeigeht.
Weil du bügeln
ist, ich bügel so nicht gern und dann bin ich froh, wenn ich das nicht unterrichten muss. Dann gibt es das Nähen, gehört auch noch dazu. Also mal eine kleine Naht schließen, wo wir erstmal anfangen, beim Einfädeln mal einen Knopf annähen. Ja. Wo man dann guckt, da hatte ich auch mal den Fall, eine Frau mit einem kleinen Seerest noch, die wollte selber Knöpfe annähen. Das, was weiß ich, vom Nachthemd, irgend so eine kleine Knöpfe, wie so die Hemdknöpfe bei den Männern und sowas. Und dann hat man die Möglichkeit gefunden, eingefädelt hat sie Blinden, nach Blindentechnik. Dann ist sie damit unter das Bildschirmlesegerät gegangen, hat geguckt, wo muss der Knopf hin, hat dort den ersten Stich gemacht und dann hat sie wieder blind weitergenäht. Also wo man auch so eine Mischung irgendwie macht, dass man nicht alles fühlt. Hm. Wie gesagt, in der Ausbildung gehört auch noch Nähen mit der Nähmaschine dazu, kam aber auch noch nicht in der Anfrage vor.
So, was und du sagst gerade Anfrage, zum einen natürlich guckst du selbst, beobachtest das wahrscheinlich, was passiert, oder du sagst auch einfach, du gehst ganz danach vor, was die Leute sich wünschen oder was sie
also selbst zum denken. Einen, was die Leute sich wünschen und was aber auch zu dem jeweiligen, ich sag mal, Spektrum dazugehört.
Ja.
Also wenn wir jetzt wieder bei den Kindern sind, bei den Kindern gucke ich alles, was alles in die Schule gehört, was ich brauche, um in der Schule zurechtzukommen. Da gehört natürlich auch das Essen dazu, Messer und Gabel, Mittagessen in der Schule, Brötchen, also Frühstückssituation oder sowas, Klassenfahrt und dergleichen. Hm. Sachen an- und ausziehen, auch Klassenfahrt, wegräumen, Körperpflege dosieren ist auch wieder Klassenfahrt, Schwimmunterricht oder dergleichen. Mir geht vielleicht mal ein Knopf ab, also könnte ich auch noch einen Knopf annähen. Wenn ein Kind vorbereitet wird, weil es ins Internat geht, muss es auch selber sein Zimmer in Ordnung halten, also Flächen reinigen können und auch ihr Sanitär das sauber halten können, alles. Es muss eine Tasche packen können, ob das jetzt die Reisetasche ist oder die Schulmappe ist. Es muss abheften können. Was gehört noch dazu? Wenn in der Schule Hauswirtschaft angeboten wird, gehören natürlich auch die Nahrungszubereitung mit dazu. Alles so altersentsprechend. Was da
allgemein auch einkaufen noch? Also ist das auch ein Thema? Ja, ne? Das ist auch eigentlich klassisch.
Ja. Einkaufen ist klassisch. Da geht es ja erstmal los, dass ich mein Geld erkenne und unterscheiden kann. Und aber auch, dass ich dann die Sachen finde, also die Orientierung im Supermarkt oder wo greife ich eben auf Hilfe zurück. Also die ganz großen Riesendinger gehen nicht alleine.
Großen Einkaufsmärkte.
Ja, weiß, wenn ich jetzt Kaufland oder sowas Riesiges denke, also da gibt es ja auch diesen Infopunkt, wo ich mich da melden kann und die helfen mir dann. Mhm.
So was weiß auch nicht jeder, ne? Also das sind dann auch so Sachen,
die sagt man. Das sind so Sachen, die man dann einfach auch probiert und manchmal ist es, dass die Leute das einfach ausprobieren müssen, um zu sehen, es funktioniert.
Mhm. Wie ist es klassisch, wenn ich jetzt am Obststand bin? Wie unterscheide ich dann so Sachen?
Obst, ja, also ich Obststand ist ja meistens sortiert nach Obst und Gemüse. Hm. Und wenn ich mich ein bisschen mit den Produkten auskenne, das gehört ja auch, weil Material- und Produktkunde gehört ja auch dazu. Also wenn ich eine Tomate erkannt habe, weiß ich, dort muss ich nicht nach einem Apfel suchen. Hm. Weil die sind eher beim Obst oder sowas in dieser Richtung. Natürlich habe ich jetzt ob ich jetzt einen Granny Smith haben will oder einen Boskop, kann ich jetzt, wenn ich gut geschult bin, vielleicht anhand der Schale unterscheiden oder ich muss dann eben doch fragen oder ich vieles eben durch Anfassen als Sehender, ich touch das hier auch an, ich nehme das in die Hand, gucke es mir an und wenn es mir nicht gefällt, lege ich es zurück. Also muss ich als Blinder auch nicht Bedenken haben, wenn ich da was anfasse und mal kurz
abfühle. Einfach probiert, ob das Apfel oder Birne ist.
Ob es Apfel oder Birne ist, dass man es anfasst, genau. Hm. Denn das sind ja viele Sachen, auch Mandarine, Apfelsine, Pampelmuse kann man jetzt vom Anfassen her unterscheiden.
Zum Beispiel, also Apfelsine und Pampelmuse ist ja doch ähnlich groß, wie wenn du wie
unterscheiden. Pampelmuse ist glatter.
Aha.
Das heißt nicht umsonst Orangenhaut.
Sehr gut, sehr gut. Ja, also da haben wir, ich finde, einen sehr spannenden Eindruck gehabt und wie diese lebenspraktischen Fähigkeiten, was das eigentlich umfasst. Gibt's so eine Erkenntnis oder so ein ganz besonderes Momentum für dich in deiner Arbeit, in diesen lebenspraktischen Fähigkeiten, die dir so ganz nachhaltig in Erinnerung geblieben sind?
Bei RPF jetzt? Also, dass bei LPF viele Sachen sich erst entwickeln, wenn also, dass die Leute sich das gar erstmal nicht zutrauen, was alles geht. Und das ist dann nach dem Motto, wenn ich das jetzt kann, können wir nicht das auch noch probieren in der Richtung. Also, dass LPF viel größer, noch mehr den Prozesscharakter hat jetzt als vielleicht Orientierung, Mobilität.
Da sind wir wieder bei diesen Stundenanzahlen. Das ist ja dann eigentlich völlig kontraproduktiv, dass man da 20 Stunden hat und eigentlich kommt man erst richtig drauf auf das, was kommt, oder?
Ja. Also das funktioniert sowieso selten und LPF sehe ich eher so als das Baukastenmodul, wenn man dort ist, wo man erst mal guckt, ob die Leute irgendwie, was sie als Wichtigstes wollen. Was weiß ich, der Enkel hat Geburtstag oder Jugendweihe, Konfirmation oder irgendwas. Und da ist der Oma wichtig, dass er erstmal wieder mit Messer und Gabel essen kann, weil sie da ins Restaurant gehen. Und denn wenn sie das geschafft hat, sagt sie, Mensch, ich könnte mir doch auch mal abends so, ich krieg zwar Essen auf Rädern, aber ein bisschen was Grünes will ich mir schneiden. Wie geht das mit der Tomate? Das kommt dann so sukzessive.
Fällt dir das dann auch manchmal schwer, da so ein Ende zu finden? Weil du musst ja zwangsläufig ein Ende finden, weil wir auch über diese Bezahlungssachen gesprochen hatten. Es ist ein bestimmtes Budget da, es ist eine bestimmte Stundenzahl gesetzt und ich kann mir das super vorstellen, wenn man dann einmal dabei ist. Fällt dir das dann auch manchmal schwer, das da dann auch ein Ende zu finden?
Also es gibt erstmal immer, etappenweise gibt es immer ein Ende. Weil man hat ja dann immer eine bestimmte Stundenzahl und guckt, was da ist, wo man dann sich auch nochmal bespricht, was ist jetzt wichtig und was machen wir jetzt alles in der Zeit. Und auch bis zum nächsten Mal, das jetzt, und aus meiner Sicht wäre das jetzt ratsam, um das zu verfestigen und so weiter. Und wenn das dann fertig ist, dann bespricht man eigentlich, ob sie zufrieden sind mit dem Ergebnis, ob sie noch mehr glauben zu brauchen, wenn ja, was. Und dann entwickle ich da wieder einen neuen Schulungsplan draus.
Okay, und damit geht man dann wieder zum...
Dann wird es nochmal neu beantragt und dann guckt man, was passiert. Aber da ist erstmal ein Anfang gegeben, dass die erstmal einen Einstieg haben und bestimmte Sachen können und sich dann ja auch Routinen entwickeln.
Ist es dann leichter mit dem Beantragen, wenn man dann schon einmal drin war und dann einen neuen Schulungsplan hat?
Ja, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Es ist, manchmal geht es schnell, manchmal dauert es wieder ewig, weil irgendwelche Sparzwänge irgendwo sind oder der Sachbearbeiter gewechselt hat und man fängt wieder von vorn an. Ist ganz unterschiedlich.
Und ganz anders ist es, oder ganz anders kann ich jetzt nicht sagen, es ist anders bei diesen Mobilitätssachen, weil die ja medizinisch anerkannt sind, wie du ja sagtest, das ist jetzt der zweite große Bereich, also Mobilität. Und da geht es erstmal vor allen Dingen immer um den Blindenlangstock.
Der Blindenlangstock ist immer die Grundlage. Erstmal, dass man dort, da gibt es auch ein Schulungsprogramm, das baut sukzessive auf, dass ich erstmal die Stocktechniken lerne, wie ich mit dem Stock umgehe, wenn ich in sehender Begleitung bin, wie ich alleine mit dem Stock gehe, wie ich die bestimmte Pendelbreite, ein bestimmter Pendelrhythmus, die Auswahl des Stockes, welcher ist für mich geeignet, also dass ich auch die richtige Länge habe und vom richtigen Material. Es muss ja auch für mich passen, für den Blinden dann, der das Ding die ganze Zeit in der Hand hält. Welcher Griff ist es? Ist es für mich haptisch angenehm oder wie auch immer? Kriege ich wirklich alle Informationen? Da ist es schon wieder ein bisschen ein Zusammenspiel, weil ich sehe ja von außen, das sieht man, es läuft dann einfach nicht richtig rund, wenn man merkt, dass Informationen nicht ankommen. Das ist dann wie ein komisches Gestocher. Also so empfinde ich es. Oder es ist eine fließende Bewegung und man merkt, dass die Leute an den entsprechenden Reaktionen oder richtig reagieren, wenn Untergrundwechsel ist, was alles so mitgekriegt wird. Dann habe ich das Nächste, dass ich dann vom Ruhen in belebtere Ecken gehe. Im Idealfall fange ich im Gebäude an, weil da bin ich unter der Käseglocke und kann in aller Ruhe Stocktechnik üben. Und dann wird es belebter und dann am Schluss treffen wir uns hier auf dem Augustusplatz.
Und nur noch mal, dass wir das mal haben für jemanden, der sich vielleicht nicht auskennt. Ich kenne mich auch nur zum Teil damit aus. Was sind denn die Informationen, die man mit so einem Stock eigentlich entnehmen kann?
Informationen kriege ich im Prinzip bloß zwei vom Stock. Ich kriege Informationen über die Beschaffenheit des Untergrundes und ich kriege Informationen, ob ein Hindernis vor mir ist. Also an das Hindernis donner ich dran mit dem Stock und das andere, den Untergrund, das fühlt man über die Tiefensensibilität und auch über den Tastsinn über den Stock, weil der Stock ist ja wie so eine Verlängerung vom Zeigefinger. Das Dritte, was der Stock macht, ist ja eine Information an die lieben Mitmenschen, dass da jemand ist mit Sehproblemen. Und meistens gehen die auch aus dem Weg, wenn es auch auf dem letzten Moment manchmal ist. Ja, das sind die Sachen.
Und dann durch so einen Untergrund zum Beispiel kann man wissen, an welcher Position der Straße man sich befindet.
Zum Beispiel, ich merke, wenn der Untergrund sich ändert, also einmal haben wir ja das typische, diese Kopfsteinpflaster an Einfahrten. dort muss ich einfach ein bisschen mehr hinhören, dass da nicht gerade einer rein oder rauskommt. Beziehungsweise ich weiß, an der dritten Einfahrt, gerade wenn ich jetzt an dieses Wohngebiet hier denke, wo Einfahrt auch meistens mit Haustür zusammenhängt, dann kann ich, wenn ich zur dritten Einfahrt muss, dann kann ich das abzählen und weiß, dort wohnt dann ein Bekannter oder sowas in der Richtung oder dort muss ich hin. Ich habe aber auch Informationen über, gerade vor vielen Geschäften hat man manchmal Gitterroste. Das ist so eine, die Tür von außen, von innen habe ich wieder häufig diese, ich sage immer Schmutzfänger, diese Läufer, die da sind oder diese irgend so eine Abstreicher auch können. Ich habe Informationen auch, wenn ich wo dran stoße, wenn ich mit dem Stock dann nach oben fühle, ist es eine Kante aufwärts oder schlimmstenfalls eine Wand. Wobei ich im Laufe der Zeit ja auch lerne, mein Gehör besser einzusetzen. Die Wand höre ich im Vorfeld ja dann schon, wenn ich gut bin. Wichtiger ist aber, dass ich abwärtsführende Kanten mitkriege. Also das ist dann eben, und das sind Sachen, wo es eben wichtig ist, dass
also
ich...
Also zum Beispiel auch Treppen oder sowas, dann Treppenstufen.
Oder Bordsteinkanten, ja, ja. Dass ich nicht auf die Straße falle oder die Treppe runtersegle in der Richtung. Das ist viel wichtiger als, wenn ich mich stoße, ist es nicht schön. Aber blauer Fleck geht weg. Wenn ich auf die Straße falle oder eine Treppe runtersegle, ist viel verhängnisvoller. Das ist eigentlich das Kreuzgefährliche. Und da brauche ich eben eine bestimmte Technik oder eine bestimmte Handhaltung, dass ich nicht wie viele oder was man merkt, deshalb muss ich eben auch erst eine gewisse Sicherheit haben, mit dem Stock umzugehen. Wenn ich Angst habe, habe ich meistens den Arm sehr angespannt. Und damit kriege ich die Veränderung in den Gelenken nicht mit.
Ja, klar.
Also wenn ich einen Arm durchgestreckt habe, dann merke ich nicht, wenn der Stock runterfällt, das Stückchen Bordsteinkante. Wenn ich aber den Arm angewinkelt habe, dann ist die Bewegung im Ellenbogen drin und die kriege ich mit. Sodass ich im Prinzip den Stock bewege ich nur aus dem Handgelenk raus. Und die Höhenunterschiede kriege ich über das Ellenbogengelenk, also über die Tiefensensibilität dann. Und meistens macht es Klack, wenn der Stock dann unten ankommt. Oder er schabt mit dem Schaft über die Kante oder sowas. Aber wir hatten so eine Ausbildung, wir hatten erst einen Stock uns zugeschnitten, ein Einteiler war das damals noch. Und dann, also alles natürlich auch unter Augenbinde. Und dann hatten wir drinnen erstmal mit dem Stock Gegenstände erkennen müssen. Und was, ich weiß nicht, was war denn das bei mir, war irgendwie so ein Schirmständer, wie es früher in öffentlichen Gebäuden manchmal war, wie so ein Papierkorb ohne Wände, so ein viereckiges Ding, wo unten eine Plastikschale war und an der Seite offen und oben nochmal ein Ring, so als Schirmständer. Ein Feuerlöscher war ja auch, wo vom Dranklopfen das Metall und der Schlauch und alles wieder, und man durfte die Hände nicht nehmen, sondern bloß mit dem Stock, dass man sozusagen die Form und vom Klang her das alles erkennt, und das hilft dann auch schon, wenn du draußen bist. Du klopfst, kommst mit dem Stock irgendwo dran und weißt eigentlich, was es ist. Also ein Verkehrsschild klingt anders als ein Ampelmast. So ein Verkehrsschild hat ja die dünne Stange, die klingt so hell und hohl.
Ja.
Und ein Ampelmast klingt eher dumpf, weil das ist ja, schluckt ja auch einiges, ist dickeres Material, größer, und die Kabel sind drinnen, dann schwingt das auch ganz anders.
Ja, ich finde es faszinierend, wie viel, das sind genau dieser Detailreichtum, mit dem man eigentlich dann auch die Welt erforscht auf eine gewisse Art und Weise und neu erforscht. Gibt es dann auch den Fall, dass jemand sagt, nee, Stock kann ich mir nicht vorstellen? Ist das überhaupt eigentlich eine Option? Oder?
Stock, es gibt auch viele, die mit dem Stock erstmal widerwillig gehen, weil sie den brauchen. Als Grundlagenschulung brauchen sie das.
Ja.
Sind ja viele, die auch gerne einen Führhund haben wollen. Aber die Schulung in Orientierung, Mobilität mit dem Langstock ist ja nicht jetzt nur, um die Stocktechnik zu lernen. Na klar, muss auch so ein Hund kann mal krank sein, da muss ich mal mit dem Stock auch um die Ecke kommen. Aber ich lerne ja auch Umweltmuster aufzuschlüsseln mit allen mir zur Verfügung stehenden Sinnen. Also dass ich einmal auch anhand von Geräuschen und so Umweltmuster erkenne und dann auch lerne, wie ich mich in den bestimmten Situationen verhalte. Also sicherheitsrelevant verhalte. Und das brauche ich auch. Ich muss ja wissen, gerade wenn ich einen Führhund habe, der erkennt ja keine Ampel. Also der findet zwar die Ampel, das schon, der hat ja im Regelfall auch das Hörzeichen gut ausgebildet, dass er eine Ampel sucht auf das Hörzeichen hin. Aber wann ich über die Straße gehe, muss ich als Blinder entscheiden. Und auch die Stelle, wo ich, also wenn ich jetzt keine Ampel habe, die Stelle, wo ich über die Straße komme und wann ich über die Straße komme, die bestimme ich. Das macht ja dann nicht der Hund, sei denn, das ist jetzt ein Weg, den er auswendig kennt, dann...
Also kann man eigentlich sagen, diese Stocktechnik und diese Sachen, das ist eigentlich so wie das Alphabet lernen und zum Lesen dann später sozusagen.
Ja. Es ist auch Grundlage. Es gibt ja jetzt vielfach, große Gefahr besteht, denke ich, momentan darin, dass es viele gerade elektronische Hilfsmittel gibt, wo dann suggeriert wird, wenn ich das kann, dann kann ich wieder die Welt unsicher machen, so richtig. Mir nützt das beste Navigationssystem nichts, wenn ich nicht weiß, was passiert, wenn ich eine Vierteldrehung gemacht habe. Wie verhält sich die Umwelt zu mir? Also diese Grundlagen sind erstmal wichtig, um dann mit der größten Technik auch zurechtzukommen. Es gab mal eine Zeit reine Navigeräte für Blinde wie den Trekker oder den Captain. Viele jetzt, die auch mit dem iPhone oder wo es bestimmte, oder nicht bloß iPhone, sondern auch mit dem Smartphone allgemein, wo es verschiedene Apps gibt, die mir bei der Navigation helfen. Auch das ist eine wichtige Größenordnung, aber ich muss erstmal die Grundlagen beherrschen. Es gibt auch diesen Gürtel gerade, der ist eher entwickelt worden von Feel Space, glaube ich. Feelware ist wieder das für die Küche, Feel Space ist das. Der auch nach dem Himmelsrichtungsprinzip arbeitet, den ich auch nutzen kann zum Navigieren, wo das dann einfach, das ist, den habe ich als Gürtel um und eine Vibration in der Richtung, wo ich hin muss, oder ich habe dann den Norden, bin eingenordet im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich dann, dass ich merke, wenn ich mich verdrehe, weil das ist gerade schwierig, also eine Drehung auf der Stelle mitzukriegen, ist nicht das große Problem. Aber wenn ich einen großen Bogen laufe, damit zu kriegen, dass ich mich verdreht habe, ist für alle schwierig, nicht bloß für einen Blinden. Gab es, glaube ich, mal eine Studie, wo sie Leute irgendwie im Wald oder irgendwo ausgesetzt haben und die sollten geradeaus laufen. Irgendwie sind die alle im Kreis gelaufen. Weil es liegt wohl in der Natur der Dinge, dass wir mit dem einen Fuß immer einen größeren Schritt machen als mit dem anderen. Und da läufst du automatisch im Kreis. Wir korrigieren es durch Sehen, weil wir ein Ziel anvisieren und darauf zugehen. Und wenn das wegfällt, brauche ich irgendwelche anderen Sachen. Kriege ich draußen gut hin, wenn ich eine Häuserfront habe? Gehe ich mit der Hauswand mit? Oder tuschiere sie dann, wenn ich zu nah ran bin? Oder ich habe den fließenden Verkehr, mit dem ich mitgehe. Und andere, die eben Schwierigkeiten haben, brauchen dann noch zusätzliche Hilfsmittel, um dann gerade ausgerichtet zu bleiben.
Also das sind Teile dieses Mobilitätstrainings, die Stockarbeit, hast du gesagt, auch schon diese überhaupt die Umwelt wahrnehmen und auf verschiedene Umwelteinflüsse entsprechend reagieren und sich darauf einstellen, also Stichwort Straße zum Beispiel oder...
Ich mache mal Straßenbahnhaltestelle. Es gibt Haltestellen mit einer Insel, es gibt welche ohne Insel, es gibt welche, wo die Insel auf gleicher Höhe ist oder wo die immer in Fahrtrichtung vor der nächsten Querstraße ist, solche Sachen erkennen. Und dort habe ich dann zum Teil ja auch... wieder Unterstützung durch Bodenleitsysteme, Bodenindikatoren, die dann auch helfen. Aber das muss ich eben alles kennenlernen und wissen. Also nicht bloß, dass es einfach da ist, kann ich das automatisch, sondern ich muss es wissen und anwenden, so wie es eben auch gerade bei Kindern ist, wo ich nicht sage, bloß per se, weil ich als Eltern ein blindes Kind habe, muss ich mich mit blinden spezifischen Sachen auskennen und das meinem Kind beibringen. Nee, dafür gibt es Reha-Lehrer und auch draußen auf der Straße. Es sind viele Sachen, die unterstützend gemacht werden, manchmal leider bloß halbhörnig, weil mir nützt die beste Tastatur in einem Fahrstuhl nichts, die ich fühlen kann mit Punktschrift und mit Reliefschrift, wenn der Fahrstuhl mir nicht ansagt, ob ich auch dort angekommen bin, wo ich glaube, gedrückt zu haben. Also das sind so Sachen. Und aber die, wie gesagt, die Sachen mit denen, das sind alles so Bestandteile, die peu à peu dann in den Schulungen eine Rolle spielen. Die Rolltreppe muss ich erkennen und hören. Auch wenn ich einen Hund haben will, weil der Hund sollte möglichst nicht drauf.
Also es ist ein unglaublich vielfältiges Arbeitsfeld. Ich finde es sehr, sehr spannend und wir hatten im Vorhinein auch schon uns unterhalten. Eine große Frage oder einen großen Themenbereich, den müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Das ist natürlich der Nachwuchs, den ihr auch braucht. Du hast schon gesagt, ihr habt nicht so viele. Generell gibt es nicht so viele Reha-Lehrerinnen. Wir hatten so geschätzt 250 in Deutschland und jetzt 4 allein in Leipzig. Wie funktioniert das? Wie kann man, wenn man jetzt vielleicht auch Lust hat, wenn man die Folge gehört hat oder sowas, wie kann ich jetzt Reha-Lehrer werden, mich ausbilden oder ich sag mal so, wie sieht es mit dem Nachwuchs aus?
Ja, also im Prinzip gucken wir ja schon immer, also ich merke es auch im Unterricht, wenn dort mal Leute dabei sind, auch gerade wenn ich mal in Einrichtungen arbeite und dort sind gerade Kinder, die eine Assistenz haben oder Erwachsene, die eine Assistenz haben und die das spannend finden, was wir machen, da kommt natürlich mein Werbespruch, wie toll der Job ist. Und wie man dazu kommt. Momentan ist es so, dass es gibt zwei Ausbildungsstätten. Das ist einmal in Marburg die Blindenstudienanstalt und in Hamburg das Institut Iris. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Also einmal die Direktausbildung dauert jeweils 10 Monate. Man macht auch in Marburg jetzt nicht mehr anderthalb Jahre und beides zusammen, Orientierung, Mobilität und lebenspraktische Fähigkeiten, sondern hat das getrennt. Wer jetzt beides haben will, kann dann für das andere später einsteigen und belegt dann nur noch die Fächer, die dann nötig sind. Also man muss da nichts doppelt machen. Man sollte auch von Zugangsvoraussetzungen, ich sage jetzt mal so lapidar, aus dem Dunstkreis der Pädagogik kommen. Das heißt, viele sind Lehrer, viele sind Erzieher, es gibt Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und dergleichen. Es geht ja auch um didaktische Sachen in der Vermittlung, dass man da schon ein bisschen was drauf hat in der Richtung. Es gibt auch einige, die, glaube ich, aus dem Bereich Ergotherapie, Physiotherapie sind. Inwiefern das jetzt noch, müsste man mit den Ausbildungsstätten
abklären. Aber man muss vorher sowas gemacht haben? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte nach dem Abitur oder nach der Realschule?
Ist momentan noch nicht. Wir haben jetzt eine Sitzung, da werden wir damit anfangen. Also im zusammen mit dem DBSV in Berlin, mit Vertretern von denen, mit Vertretern vom VBS, also Verband der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen, und wir als Reha-Lehrer und auch noch ein paar andere, dass man guckt, ob was perspektivisch an der Ausbildung eventuell zu ändern ist. Mhm. Weil das eine sind eben, wie gesagt, die Ausgangsvoraussetzungen. Bis jetzt war es immer so, dass es eine Zusatzausbildung oder Zusatzweiterbildung ist, um Reha-Lehrer zu sein, was eben ein bisschen auf einem Berufsabschluss in dem Bereich irgendwie fußt, aber auch ein bisschen darauf setzt, dass man schon den Sack voll Lebenserfahrung mitbringt. Das ist ja vielleicht doch, wenn jemand dann mit Mitte 20, 30 seinen Berufswechsel vorhat, der hat ja dann schon ein bisschen Erfahrung, Idealfaller oder im Idealfall auch schon im Bereich, dass man im Blinden-Sehbehindertenwesen irgendwo tätig war. Ist anders jetzt, als wenn man es grundständig macht. Aber wie gesagt, momentan ist das auf dem Prüfstand, was perspektivisch da passiert, weiß noch keiner. Ich weiß bloß, dass uns allen, also dem DBSV und uns, das sehr wichtig ist, diesen hohen Anteil an fachspezifischem Unterricht drin zu haben, weil wir sagen, ohne dem geht das einfach nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwann mal so wie beim dualen Studium was wird. Dass es dann als Grundlagensache, als grundständische Ausbildung ist. Und aber wenn, sollte es wenigstens wie ein duales Studium sein. Ich weiß nicht, ob Hochschule, Fachhochschule oder was es da gibt, die so in diesem
Spektrum... Dass man Theorieteil und einen Praxisteil zusammen hat.
Dass man diesen hohen Praxisanteil mit hat. Universitär ist das aus meiner Sicht nicht machbar.
Und ja, aber dir persönlich wäre das auch am liebsten, wenn das so wäre? Oder welche Meinung vertrittst du jetzt da zum Beispiel?
Also ich denke mal, wenn man sich überlegt, die ganze Sache ging Ende der 70er Jahre los. Dort wurden die ersten Reha-Lehrer ausgebildet. Die sind damals für 3 Wochen an Timmendorfer Strand gefahren. So, und damals war so, dass einigen das nicht gefallen hat. Die sind dann weg. Der eine ist wieder zurück in seine Heimat. Der ist wieder zurück nach Amerika und hat dort das Studium gemacht und kam wieder hierher. Und der andere ist nach Birmingham, glaube ich, und kam dann auch wieder hierher. Und die haben dann hier in Deutschland erstmal die ganze Sache aufgebaut. Zuerst haben sie in Marburg begonnen, der Dennis Corry mit dem Jochen Fischer zusammen.
Ja.
Die sind dann aber noch nach Hamburg und haben Marburg aufgegeben. Marburg ging es parallel dazu weiter und die sind dann nach Hamburg und haben das dort weitergemacht. Die Pamela Corry hat dasselbe mit LPF auch so gemacht und das dann hier mit aufgebaut. Das ist jetzt für uns Menschen ist das eine lange Zeit, 50 Jahre. Aber in der Entwicklung ist es noch nicht so, wie sich jetzt erstmal in einem Berufsbild erstmal etabliert in dieser Richtung. Und ich denke, vielleicht ist es an der Zeit, dass man da dran dreht, dass das von der damaligen Sicht war das wichtig, dass man einfach auch Leute genommen hat, die aus dem Bereich der blinden, sehbehinderten Pädagogik kommen und dann diese Bereiche statt Mathe dann eben Mobi unterrichten oder statt Physik. Das dann mit dem Langstock machen in der Richtung und dass da sich was tut, ich denke, das ist unausweichlich. Aufgrund des hohen Praxisanteils ist es nicht ganz preiswert, die Ausbildung. Es sind auch meistens bloß recht kleine Klassen, sage ich mal. Und dann dieser fachspezifische Unterricht läuft in noch kleineren Gruppen, wo sie zu dritt sind. Und dann... Ja, dann lassen sich die Kosten schlecht auf die Breite umlegen. Das macht es für viele auch schwierig, da sich zu entscheiden, erstmal eine Finanzierung für die Ausbildung hinzukriegen.
Muss man dann selbst bezahlen?
Irgendwie, ja, also momentan jetzt gibt es Möglichkeiten über eine Stiftung. noch. Mhm. Aber ich weiß nicht, wann die 60 Plätze dann ausgereizt sind und danach muss es ja auch weitergehen. Ich muss auch in der Zeit von irgendwas leben. Mhm. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit für Leute, die im Bereich der Blindeneinrichtung arbeiten, die das noch zusätzlich machen wollen. Für die gibt es eine berufsbegleitende Möglichkeit. Das heißt, die haben eine Grundlagensache in einer Philips-Uni in Marburg von einem Semester und haben dann, das zieht sich allerdings auch ein paar Jahre hin, ich weiß jetzt gar nicht wie, 3 oder 5 Jahre, wo man dann mit Präsenzzeiten und praktischer Arbeit an der Einrichtung, wo man herkommt, dann die Ausbildung auch realisieren kann.
Mhm. Dann quasi so nebenberuflich, genau, nebenbei.
Ja, ja, genau. Mhm. Dass das nicht mehr das, was es schien so, dass es für Arbeitgeber dann eben einfacher ist, so punktuell die Leute freizustellen und nicht mehr so 10 Monate oder 1,5 Jahre am Stück. Obwohl ich 10 Monate oder damals bei mir 1,5 Jahre fand ich auch einen überschaubaren Zeitraum.
Also du sagst, um das nochmal zu festzumachen, Nachwuchs ist gebraucht.
Ja.
Und dann vielleicht nochmal dann hast du nochmal die Möglichkeit, Aufruf will ich es fast nicht nennen, aber nochmal einfach kurz vielleicht nochmal zu sagen, gibt dir dieses Berufsfeld? Warum denkst du, könnte das für Menschen, die sich interessieren, sehr interessant sein?
Also ich finde, es ist vom Job her ist es einfach spannend. Man macht was und man hat relativ zeitnah Ergebnisse von dem, was man macht. Und was man sieht. Und ich finde es immer gut, gerade was Mobi betrifft, wenn die Leute sich melden, weil sie eine neue Stockspitze brauchen. Da weiß ich, die sind viel unterwegs. Bei manchen weiß man, ja gut, die werden sich vielleicht nicht so häufig melden, weil sie sich dann doch nicht so viel zutrauen. Oder die kümmern sich über anderweitig, dass sie sich die Stockspitzen bei den Lieferanten selber besorgen. Das ist schon gut, wo man sagt, das hat man, war nicht so umsonst. Oder man trifft die Leute dann einfach irgendwie. Oder wie einmal, was ich auch richtig toll fand, wo eine Omi von 85 angerufen hat und erzählt hat, dass sie zum Uhrmacher gegangen ist, um die Batterie bei der Uhr wechseln zu lassen. Und einfach sie wusste grob, wo es ist. Sie wusste, welche Kreuzung in der Nähe ist, die wir mal erarbeitet haben. Und für sie war das größte Problem oder das, was ihr am schwersten gefallen ist, war, dass sie dann halt im Laden fragen musste, ob das auch der Uhrenladen ist, dass es richtig ist, dass sie so immer noch auf Hilfe angewiesen ist. Aber dass die dann stolz war wie Bolle, das geschafft zu haben. Und dass man das auch sieht, dass es erreichbar ist, dass solche Selbstständigkeit wieder geschafft werden kann, dass man nicht so in einer Abhängigkeit ist. Wie viele das vielleicht denken, dass wenn man erblindet ist oder wenn man beim Erblinden ist, dass dann gar nichts mehr geht, dass man nur noch auf Hilfe angewiesen ist. Ich denke, das ist so viel Lebensqualität, was da wieder zurückkommt. Und wenn man weiß, dass man da vielleicht ein Stückchen Teil davon war, finde ich das angenehm. Sowohl bei der Fortbewegung, als auch wenn die Leute sich eine Tasse Kaffee eingießen und nicht mehr spappern.
Das sagt Ulrike Schade, Reha-Lehrerin oder, wie wir ja auch gelernt haben, Fachkraft in der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation aus Leipzig. Habt ihr noch Fragen zu dem Thema oder auch Rückmeldungen, dann schreibt uns gerne eine Mail an sichtbar@hörmal-audio.org. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Und ansonsten bleibt mir nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören. Danke an Uli für das offene Gespräch. Es war eine lange, aber hoffentlich auch erkenntnisreiche Folge. Sichtbar, der Podcast, ist eine Produktion von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Es verabschiedet sich Florian. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.